Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass ihr gekommen seid, trotz der Fußball-WM. Und hoffe, dass sich euer Interesse an der Vorstellung meines neuen Buches, darum negative Dialektik, im Gegenzug nicht enttäuschen werde. Einen relativ schnellen, groben und kurzen Überblick, worum es in dem Buch geht, liefert vielleicht das Einleitungskapitel, das hat nur zwei Seiten, mit dem, wie ich finde, passenden Titel, worum es geht. Und wer den Ankündigungstext gelesen hat, wird ein paar Passagen auch wiedererkennen. Negative Dialektik ist älter als das gleichnamige Buch Adornos, der ihren Begriff für im Wesentlichen identisch mit demjenigen kritischer Theorie erklärt. Vielleicht, um exakt zu sein, mit dem einen Unterschied, dass kritische Theorie ja eben wirklich nur die Theorie bezeichnet, während negative Dialektik ebenso auch die Realität, die davon getroffen wird. Wie kritische Theorie ist daher auch negative Dialektik als Ganze ein einziges entfaltetes Existenzialurteil, dessen mit Anbeginn des Denkens gegebenen abstrakten Gehalt, nämlich das Leiden nicht sei, Marx, Horkheimer und Adorno, in Reflexion auf den jeweiligen Stand der bürgerlichen Gesellschaft, also Blüte, Verfall, Barbarisierung, Auschwitz, Postnarzissmus, materialistisch bestimmen. Darin liegt der entscheidende Unterschied zur traditionellen Theorie, zur hegelischen Dialektik und idealistischen wie materialistischen Metaphysik ebenso wie zum Positivismus. Der entscheidende Unterschied, der zwar einer ums Ganze ist, sich zugleich aber bloß in der Nuance vollzieht, weshalb die Radikalität kritischer Theorie weniger im Bruch mit, als vielmehr im Zu-Ende-Denken von Kant, Hegel, Popper aufzufinden ist. Statt also eine philosophische Schule neben anderen zu begründen, steht der im Idealismus und Positivismus bereits angelegte und nun vollzogene Übergang von einer Kritik der Begriffe zur Kritik der Sachen für die einzige Form, in welcher der Wahrheit verpflichtetes Denken überhaupt möglich ist, wobei dessen letztliche Bewahrheitung allerdings von jenem Außertheoretischen abhängt, das sich heute verstellt zeigt, revolutionäre Praxis. Wenn kritische Theorie gleichermaßen gegen den ideologischen Betrieb postbürgerlicher Wissenschaft und jedwede subjektiv willkürliche bzw. dezisionistische Standpunktphilosophie oder Weltanschauung, zu der leninistische, existenzialistische, poststrukturalistische und positivistische Marxisten sich bekennen mögen, darauf beharren kann, die, wie Horkheimer sagt, fortgeschrittenste Gestalt des Denkens in der Gegenwart zu sein, dann, weil Bestimmung und Entfaltung des Existenzialurteils eben einer objektiven Nötigung folgen. Lässt sich schon der marxische kategorische Imperativ, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist, als logische Konsequenz immanent entwickelter und aufgehobener Widersprüche der mit Anlehnung an Kant unterschiedenen, sowohl theoretischen als auch praktischen Vernunft erweisen, führen Horkheimers und Adornos Reformulierungen des Existenzialurteils zunächst angesichts der aufnahmenden Barbarei, danach Auschwitz, die beiden Hauptstränge der Aufklärung und ihrer Selbstkritik, also Kant, Hegel, Marx und Schopenhauer, Nietzsche, Freud, zusammen. Noch die dabei unabdingbar in Rechnung zu stellende Vermitteltheit fortschreitender Vernunft als Aufklärung über die Aufklärung, durch Nicht-Diskursives wie Geschichte und leibliche Impulse, konfrontiert Ratio nicht mit ihrem Gegenteil, gänzlich anderen oder ihr rein äußerlichen, ist sie schließlich selbst historisch entstandene Funktion der Selbsterhaltungstriebe, Abwehrinstrument gegen Naturgewalt. Darum durchdringen sich in den Begriffen und Wendungen negativer Dialektik wie Nicht-Identisches, Vorrang des Objekts, Nicht-Begriffliches und Totalität sowie Einheit des Vielen ohne Zwang, Versöhnung und Abschaffung des Todes, durchdringen sich in den Begriffen und Wendungen negativer Dialektik erkenntnistheoretische und utopische, rationale und leibliche Momente unzertrennlich, und zwar ohne, dass ihnen, wie von positivistischen Gegnern jeder Dialektik seit Popper unterstellt, auch nur ein Hauch Obskurantismus anhaften würde. Soweit also die Einleitung. Insgesamt handelt es sich also um einen Text zur kritischen Theorie Horkheimers und Adornos, der sich, wie ich ergänzen möchte, von vorne bis hinten auch als Einführung in wesentliche philosophische Fragestellungen und die objektiven Fortschritte in ihrer Beantwortung lesen lässt. Nun kann man natürlich zu Recht fragen, was das soll, ob es nicht längst genug einführende und weiterführende Literatur zur Philosophie im Allgemeinen und zur kritischen Theorie gibt. Ich kann und will jetzt im Folgenden nicht das Gegenteil behaupten, sondern beschränke mich darauf, ein paar Punkte anzureißen, in denen sich das Buch meiner Einschätzung nach von der Konkurrenz unterscheidet. Dabei gehe ich nicht in die kleinteiligen Inhalte, die jeder selbst nachlesen und überprüfen kann. Vielmehr möchte ich die Gelegenheit einer Buchvorstellung dazu nutzen, jene allgemeineren und auch formalen Dinge zur Sprache zu bringen, die sich im Buch selbst nicht, wenigstens nicht direkt mitteilen. Also welche zum Beispiel in, was die Entstehungshintergründe oder Intentionen von Titel, Untertitel, Klappentext betrifft, den Grundakzent der gesamten Darstellung und eben auch die Gliederung, soweit sie sich eben hinter der faktischen Kapiteleinteilung versteckt. Was, wie ich hoffe, auch für die Leute dann von Interesse ist, die das Buch schon reingelesen haben und heute trotzdem gekommen sind. Im zweiten und letzten Teil der Veranstaltung, beide dauern etwa 20 Minuten, werde ich dann noch ein Kapitel aus dem Buch vorlesen, das das eine oder andere dann vielleicht erhellen wird. Vorher aber zu dem, was ich, wie gesagt, relativ allgemein bleibend euch gerne als kleine und größere besondere Qualitäten dieses Buches verkaufen würde, wobei ich marktschreierischer und plakativer vorgehen werde als das Buch selbst, das im Vergleich dazu eher zurückhaltend und bescheiden daherkommt. Der erste Pluspunkt sollte ins Auge springen. Das Buch ist verdammt dünn. Also ich würde behaupten, dass es das schmalste Bändchen ist, das es gibt, mit dem Anspruch, die wesentlichen Züge des Denkens Horkheimers und Adornos samt seiner zentralen Begriffe und Wendungen in einem philosophischen und gesellschaftsgeschichtlichen Kontext zu erläutern. Um genau zu sein, sind es netto 80 Seiten mit relativ großer Schrift. Was sollte das Buch seinen Anspruch einlösen? Einerseits natürlich für eine enorme Dichte und Stringenz in der Darstellung spricht, die man andererseits im Rahmen einer Buchvorstellung natürlich nur behaupten, aber nicht einholen kann. Zu dieser ganz bewusst sehr knappen Darstellungsform haben mich zwei Bücher quasi inspiriert. Einmal, das meine ich jetzt nicht super ernst, aber ein bisschen schon, dieses hier von Gilles Deleuze mit dem Titel Woran erkennt man den Strukturalismus? Weil das eben auch sehr dünn ist und irgendwie habe ich immer eine Schwäche für mehrere Bücher gehabt, weil die halt vermitteln, dass man was richtig Substanzielles in ganz schmaler Form bekommt, was man dann eben gut in Hosen- oder Jackentaschen verstauen kann, überall hin mitnehmen kann, um sich damit zum Beispiel gegen Professoren zu bewaffnen. Im Unterschied zu dem Deleuze-Buch und ganz unabhängig davon, dass die meisten Merve-Bücher ihr Versprechen nicht einlösen, habe ich meines ganz bewusst nicht, woran erkennt man negative Dialektik, sondern darum negative Dialektik genannt. Womit wir ja beim Titel wären, der verdankt sich positiv wie negativ diesem ebenfalls sehr dünnen, aber einmalig prägnanten Falschrum Buch des zu Unrecht vergessenen Adorno-Schülers Karl-Heinz Haack mit dem Titel Der Fortschritt in der Philosophie von 1983 oder so, also frühe 80er. Das heißt, dass ich mit Haack gegen die vor allem heute herrschende Stimmung der Auffassung bin, dass es nicht nur in der Naturwissenschaft, sondern auch in der Philosophie einen objektiven Erkenntnisfortschritt gibt, und dass dieser sich darstellen lässt, ohne automatisch dicke Wälzer produzieren zu müssen. Ganz allgemein vielleicht noch, also ich glaube, dass es die Neukantianer waren, Anfang des 20. Jahrhunderts, diese rigorose Trennung eingeführt haben zwischen Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft, haben sie sich ja noch auf unterschiedliche Erkenntnismethoden und unterschiedliche Wahrheitskriterien berufen. Während es ja heute in der Geisteswissenschaft so ist, dass jeder, der noch für sich in Anspruch nimmt, irgendetwas mit Wahrheit zu tun zu haben, als totalitär gilt. Also insofern fand ich das mit dem Haag sehr wichtig. Allerdings bringt eben Haag diesen Fortschritt in der Philosophie auf den Begriff einer negativen Metaphysik und behauptet, dass dieser zuerst von Kant vollzogen wurde und seitdem lediglich von Marx und Adorno eingehalten worden sei. Ich halte dies nur mindestens für irreführend, wenn nicht gar falsch und obskurantistisch. Nicht nur, dass man höchstens gewisse Aspekte im Denken Kants höchstens mit Gewalt als negative Metaphysik bezeichnen kann und es sich bei diesen gerade nicht um den Fortschritt Kants handelt, wird bei gleichzeitiger Fundamentalkritik am Positivismus eine generelle Nähe kritischer Theorie zur Metaphysik überhaupt unterstellt. Ein Kapitel bei Haag lautet zum Beispiel die geheime Metaphysik von Marx. Es geht bei Haag also um eine Rehabilitation der Metaphysik, ihre Bejahung als negative, was nicht nur am tatsächlichen Fortschritt Kants weit vorbeizielt, sondern eben auch und gerade an der Pointe Adornos in dieser Angelegenheit. Adorno geht es nämlich explizit darum, in der negativen Dialektik die Stärke der Metaphysik gegen die Schwäche des Positivismus und die Stärke des Positivismus gegen die Schwäche der Metaphysik zu retten, also beide im altmodischen Sinn aufzuheben, wie es im Untertitel von meinem Buch anklingt. Der zweite Teil dieses Untertitels hält also die sachlich jeweils gleich große Nähe und Distanz der kritischen Theorie zum Positivismus wie zur Metaphysik fest, die in der Polemik und im Pathos der Rettung nur deshalb zu Ungunsten des Positivismus und zugunsten der Metaphysik von Adorno scheinbar relativiert wird, weil der Positivismus gesellschaftlich ohnehin triumphiert, während die Metaphysik ohnehin im Sturz sich befindet, was aber sachlich an der theoretischen gleich großen Distanz zu beiden nichts ändert. Um den Untertitel komplett zu machen und so ins Verhältnis zum Titel zu setzen, nicht negative für Metaphysik, sondern negative Dialektik aufs engste verschwistert mit der Bestimmung und Entfaltung des Existenzialurteils, ist meiner Auffassung nach der Fortschritt in der Philosophie. Es geht also, und das betrifft den Grundakzent der ganzen Darstellung, um die Betonung und Profilierung der Essentials der kritischen Theorie, worunter ich die materialistischen und dialektischen sowie quasi freudianisch-marxistischen Momente für sich und in Reflexion auf Auschwitz verstehe. Die Konzepte negativer Metaphysik, die im engen Zusammenhang mit einer eher transzendental-philosophisch-kantianischen statt hegelianischen Rezeption der kritischen Theorie stehen, dienen dabei indirekt und in den Fußnoten als negative Kontrastfolie. Und zwar, weil der Rückfall auf Transzendentalphilosophie schon unabhängig von den obskurantistischen Konsequenzen mehr oder weniger darauf verfallen muss, Dialektik und Materialismus als Ontologie abzutun und die Psychoanalyse zu eskamotieren oder zur Unkenntlichkeit zu entstellen. Das ist nicht nur das Problem bei Haag, sondern zum Beispiel auch beim Adorno-Herausgeber Rolf Tiedemann, der mit seinen transzendentalphilosophisch obskuren editorischen Nachbemerkungen zu den, glaube ich, seit den 90ern erscheinenden Vorlesungen Adornos, vor allem zur Metaphysik und zur Kants Kritik der reinen Vernunft, dazu beitragen könnte, das veröffentlichte Hauptwerk Adornos im Lichte der so interpretierten Vorlesungen, also pseudokantianisch, zu lesen. Ich nenne zur Illustration mal zwei jüngere Buchtitel. Einmal von Sybe Scharp, die Verwirklichung der Philosophie, der metaphysische Anspruch und Denken Theodor W. Adornos. Oder von Joachim Stahl, kritische Philosophie und Theorie der Gesellschaft zum Begriff negativer Metaphysik bei Kant und Adorno. Bei Stahl lautet der Klappentext: Im Begriff einer negativen Metaphysik verbinden sich bei Adorno Materialismus und Metaphysik. Und ein Kapitel heißt Adornos Vermittlung von Materialismus und Metaphysik. Als würde Metaphysik vom Materialismus nicht aufgehoben und endgültig überwunden werden, als wäre an irgendeiner Stelle bei Kant und Adorno überhaupt von negativer Metaphysik je die Rede gewesen. Damit wären wir am Rande auch bei dem Punkt einer relativ, was mir erst im Nachhinein aufgefallen ist, relativ unkonventionellen Kant-Darstellung in dem Buch. Kurz und andeutungsweise, soweit Kant dort, wo üblicherweise negative Metaphysik in ihn hineingelesen wird, tatsächlich stark ist und fortgeschritten denkt, machen sich statt negativer Metaphysik eindeutig Materialismus, der Vorrang des Objekts und die Differenz von Begriff und Sache geltend. Dort, wo Kant schwach ist, handelt es sich auch nicht um negative Metaphysik, sondern um übersteigerten Transzendentalismus, der mit übermäßigem Agnostizismus einhergeht, der mit gewisser Notwendigkeit in den Positivismus führt. Aber zurück zur kritischen Theorie und der für sie wesentlichen materialistischen Entfaltung des Existenzialurteils und damit zum Klappentext, der ein fürs Buch wichtiges Horkheimer-Zitat präsentiert, das quasi als Motto des ganzen Buches dient. Ich lese das mal vor. Die kritische Theorie hat bei aller Einsichtigkeit der einzelnen Schritte und der Übereinstimmung ihrer Elemente mit den fortgeschrittensten traditionellen Theorien keine spezifische Instanz für sich, als das mit ihr selbst verknüpfte Interesse an der Aufhebung des gesellschaftlichen Unrechts. Diese negative Formulierung ist, auf einen abstrakten Ausdruck gebracht, der materialistische Inhalt des idealistischen Begriffs der Vernunft. Man könnte nun, bezogen auf den philosophischen Kontext, sagen, dass die bürgerliche Philosophie in ihren historischen Verfallserscheinungen nach Kant und Hegel mit dem Interesse an der Aufhebung des gesellschaftlichen Unrechts auch jedes Interesse an der unteilbaren Wahrheit verloren hat bzw. diese verrät. Und dass auch die Verfallsform des Marxismus demgegenüber noch vor der Uneinigkeit im Hinblick auf die richtige Gesellschaft zwar am Existenzialurteil als solchem festhalten, dieses aber als willkürlich normatives Urteil entweder wie der Positivismus aus einer Theorie verbannen, die aus unteilbarer Wahrheit die unteilbare Richtigkeit des banal Faktischen macht, oder wie die dezisionistischen Strömungen die Wahrheit zur Frage einer Perspektivenwahl pluralisieren, also Standpunktphilosophie betreiben, proletarisch versus bürgerlich im Leninismus, authentisch versus unauthentisch im Existenzialismus, hegemonial versus subaltern im Poststrukturalismus. Das heißt, nur für die kritische Theorie ist das Existenzialurteil erstens von der unteilbaren einen Wahrheit nicht zu trennen und zweitens eben materialistischer Ausdruck der idealistischen Vernunft, resultiert also aus dem richtigen Denken selbst und nicht aus einer Entscheidung. An dem Punkt ist dann eben auch die Frage, ob man im Verhältnis von kritischer Theorie zu traditioneller Theorie vor dem Verfall eben von einem Bruch sprechen sollte oder von einer Fortsetzung. Gerade wenn zum Beispiel Horkheimer Philosophie ganz allgemein ihrem Wesen und ihrem Begriff nach bestimmt als den Versuch, Vernunft in die Welt zu bringen. Jedenfalls diesen Anspruch der kritischen Theorie in allen, auch formalen Konsequenzen ernst zu nehmen und als berechtigt bzw. einlösbar und eingelöst darzustellen, darin sehe ich eine weitere Besonderheit dieses schmalen Büchleins, die sich auch in seinem vielleicht recht ungewöhnlichen Aufbau niederschlägt. Der erste Teil beschäftigt sich nämlich ausschließlich damit, was materialistischer Ausdruck der idealistischen Vernunft genau heißt. In diesem ganzen ersten Teil kommen Horkheimer und Adorno, das meine ich eben mit vielleicht untypisch für ein Buch zu Horkheimer und Adorno, nur als Lieferanten, wenn auch ausgezeichnete, von Sekundärliteratur neben anderen vor. Konkret wird nämlich gezeigt, dass und inwiefern der marxische kategorische Imperativ, alle Verhältnisse umzuwerfen und so weiter, das logisch notwendige Resultat einer immanenten Entwicklung und Lösung der Widersprüche der idealistischen Vernunft bei Kant und Hegel ist. Anders gesagt, finden diese Widersprüche sich aufgehoben im Begriff der gesellschaftlichen Praxis, wie Marx ihn mit Engels in der deutschen Ideologie und ohne Engels vor allem in den Feuerbach-Thesen entwickelt. Obwohl ich mich für eine derartige philosophiehistorische Würdigung dieses zweieinhalbseitigen Marx-Textes, die Feuerbach-Thesen, ebenso wie für die entsprechende Interpretation auf den nicht unbekannten Adorno-Schüler Alfred Schmidt stützen kann, ist es für kurze oder längere Gesamtdarstellungen des Denkens Horkheimers und Adornos noch längst nicht allgemeingut, den marxischen Feuerbach-Thesen eine solche Stellung und Bedeutung einzuräumen. Was übrigens damit zusammenhängen könnte, dass Adorno selbst die Feuerbach-Thesen, denen sein Denken sachlich verpflichtet ist, soweit mir bekannt, nie emphatisch, sondern meist nur kritisch gewürdigt hat. Jedenfalls gehe ich dem notwendigen, selbst gesellschaftlich praktisch vermittelten, sagen wir mal Umschlag der idealistischen in die materialistische Vernunft anhand beider bei Kant noch streng geschiedener Vernunftbegriffe nach. Das heißt, für die erkenntnistheoretische Vernunft bei Kants Kritik der reinen Vernunft beginnt und für die im weitesten Sinne moralphilosophische bei Kants Kritik der praktischen Vernunft. Es wird in der theoretischen Vernunft also der Weg nachgezeichnet von Descartes Gott über Kants Transzendentalsubjekt und Hegels absoluten Geist zur durch Natur vermittelten und naturvermittelnden gesellschaftlichen Praxis bei Marx als das die Subjekt-Objekt-Relation jeweils konstituierende, nach Marx falsche, allgemeine. Dementsprechend erweist sich dessen Beseitigung, also die Beseitigung des falschen Allgemeinen, als Voraussetzung dafür, dass der kantische Begriff der praktischen Vernunft nach dem erstens nicht nur die Mittel, sondern auch die Zwecke rational zu sein haben und der höchste Zweck zweitens die Versöhnung des Besonderen, des Individuums, mit dem Allgemeinen der Gesellschaft ist, dass also der kantische Begriff der praktischen Vernunft, wie es bei ihm selbst angelegt ist und bei Hegel im Zusammenhang eines etwas weniger emphatischen Vernunftbegriffs explizit wird, in der Wirklichkeit zu sich selbst kommt. Also die Beseitigung des falschen Allgemeinen ist die Voraussetzung dafür, dass der kantische Begriff der praktischen Vernunft in der Wirklichkeit zu sich selbst kommt. Was wiederum identisch ist mit einer Verschiebung im klassischen philosophischen Ideal der Adäquatio von Begriff und Sache. Dass nämlich schon nach Hegel nicht nur der Begriff der Sache zu entsprechen habe, sondern auch die Sache ihrem Begriff. Das soll salopp ausgedrückt heißen, Hegel und Kant, auch Feuerbach natürlich, an den richtigen Stellen Bier ernst genommen und gegeneinander gewendet, landet man quasi automatisch bei den marxischen Feuerbach-Thesen und ihrem Begriff gesellschaftlicher Praxis. Darüber hinaus greift Marx' Behandlung der Natur in den Feuerbach-Thesen und der deutschen Ideologie, ich denke vor allem an die Bestimmung des Menschen als vergesellschaftete Natur, bereits natürlich erst allgemein und abstrakt auf Freud vor. Mit dem sich, also mit Freud und der Psychoanalyse, das leitet dann in die zweite Hälfte des Buches über, zeigen lässt, dass es bei der Versöhnung auf die Vernunft, die ihrem Begriff entspricht, nur zielen kann, nicht nur um die zwischen dem Individuum und der Gesellschaft, wie noch bei Kant, beziehungsweise der Natur geht, sondern zugleich auch um die zwischen Geist und innerer Natur, Vernunft und Leib im Individuum selbst. Worin Vernunft wiederum zugleich bloß auf den natürlich somatischen Impuls hören würde, dem sie selbst sich nicht zuletzt verdankt. Während wiederum das faktische Ausbleiben dieser Versöhnung eine zentrale Voraussetzung für regressive Kultur- bzw. Zivilisationsfeindschaft stellt, womit wir vielleicht im Allgemeinen beim zentralen Thema der Dialektik der Aufklärung wären, die quasi noch vor Auschwitz im Angesicht der aufziehenden Barbarei verfasst wurde. Nach 45 führt dann die Reflexion auf Auschwitz zu einer weiteren Präzisierung des Existenzialurteils mit einigen Konsequenzen fürs Denken und Handeln, denen das Buch sich vor einer Art Zusammenfassung zur negativen Dialektik abschließend ebenso widmet, wie deren politischer Zuspitzung durch eine Ideologiekritik, die sich seit den 1980ern im Umfeld der Freiburg-Initiative Sozialistisches Forum, später auch der Zeitschrift Bahamas und der Wiener Gruppe Café Kritik herausbildete. Dass auf Auschwitz reflektiert wird, wie dies geschieht und welche Konsequenzen es hat, das ist bei allen größeren immanenten Verschiebungen und kleineren Brüchen im Detail, aber zugleich kein Bruch innerhalb der kritischen Theorie selber, sondern eher Ausdruck ihrer Treue gegenüber sich selbst, konsequente Fortsetzung ihres Programms seit Marx. Wobei, um noch einmal auf vielleicht untypische Gewichtungen in der Gesamtdarstellung zurückzukommen, der originäre Beitrag Horkheimers und Adornos zu diesem Programm eben darin besteht, ich spreche hier nur von materialistischer Gesellschaftskritik, Erkenntnistheorie und Moralphilosophie, nicht von der für eine Würdigung des ganzen Adorno unerlässlichen Ästhetik-, Kunst- bzw. Musiktheorie, wobei der originäre Beitrag Horkheimers und Adornos eben daran besteht, Marx und Freud auf spezifische Weise zu interpretieren und zu einer Denkhaltung zu verbinden, die sich in ihrem Zentrum von Auschwitz affizieren lässt. So viel also in Form eines allgemeinen und stichwortartigen Überblicks zu dem, worin sich darum negative Dialektik von anderen Büchern zur kritischen Theorie zu unterscheiden glaubt. Abschließend lese ich jetzt noch ein Kapitel vor, das ich ausgewählt habe, weil es sich rein formal von seiner Länge und relativen in sich Geschlossenheit her isoliert von den anderen Kapiteln überhaupt verstehen lässt und nebenbei eines von zwei Kapiteln darstellt, in denen der Übergang von der ersten Buchhälfte zur zweiten vollzogen wird. Außerdem wird da vielleicht eben nochmal deutlicher, was ich meine mit dem nicht auflösbaren Zusammenhang von Existenzialurteil und Vernunft. Also das Kapitel heißt auch das Existenzialurteil. Der marxische Anspruch, mit der abendländischen Philosophie zu brechen bzw. diese aufzuheben, kommt pointiert in der 11. Feuerbach-These zum Ausdruck. Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt darauf an, sie zu verändern. Ein Satz, der in zweierlei Bedeutung zu nehmen und darin gegen seine übliche Rezeption im Sinne eines theoriefeindlichen Praxisfetischismus zu wenden wäre. Hatte etwa Engels redaktionelle Bearbeitung solch Verständnis nahegelegt, indem sie aus der Akzentverschiebung von Interpretation zu Veränderung eine Entgegensetzung machte, das heißt, interpretieren und verändern durch ein Semikolon statt Komma und Hinzufügung eines Aber voneinander trennte, kann auch Adorno seine berechtigte Kritik an der entsprechenden Theorie-Praxis-Diskussion nur deshalb an diesem Satz explizieren, weil er das Marxische nur im Sinne von ausschließlich als bloß im Sinne von lediglich liest. Stellt man die Feuerbach-These nicht wie Adorno gegen die Forderung des jungen Marx nach einer rücksichtslosen Kritik alles Bestehenden, sondern versteht sie gerade im Zusammenhang dieses Kritikbegriffs, der selber ja gewissermaßen der Grenzbegriff von Theorie und Praxis ist, dann lautet ihre erste Bedeutung etwa, die Welt nach Maßgabe ihrer Veränderungsbedürftigkeit und Veränderbarkeit zu interpretieren. Das heißt, als wie Horkheimer sagt, theoretische Anstrengung, die im Interesse einer vernünftig organisierten zukünftigen Gesellschaft die gegenwärtige kritisch durchleuchtet. Wobei das zu kommende, darin folgt die kritische Theorie, jetzt mit großem K, Adorno-Horkheimer-Marx, nicht über Andeutungen hinaus positiv auszumalen ist, sondern in Variation eines berühmten Satzes Spinozas, qua Negation derart Gestalt annimmt, dass, Zitat Adorno, das Falsche, einmal bestimmt erkannt und präzisiert, bereits Index des Richtigen, Besseren ist. Erkenntnistheoretisches und Utopisches fallen in der bestimmten Negation zusammen, weil auch die Konzeption von richtiger Gesellschaft der Bestehende nicht abstrakt als Sonnendes zu kontrastieren ist, sondern aus der Kritik notwendig entspringt. Adorno, im emphatischen Begriff der Wahrheit ist die richtige Einrichtung der Gesellschaft mitgedacht, so wenig sie auch als Zukunftsbild anzupinseln ist. Kritik transzendiert so zwar notwendig das Bestehende, aber eben ohne Rückhalt in positiv oder negativ gefasster, substantivierter Transzendenz. Die abstrakte Sehnsucht nach dem ganz anderen, mit ihr das theologische Moment des Bilderverbots, mag Movens der bestimmten Negation sein, nicht weniger, aber auch nicht mehr. Diesen Verstoß kritischer Theorie gegen das positivistische Neutralitätsgebot galt es fortan nicht nur als legitim zu verteidigen, da etwa, wie Horkheimer sagt, das Ziel einer vernünftigen Gesellschaft in jedem Menschen wirklich angelegt ist. In der Konfrontation mit dem Positivismus geht es vielmehr darum, die Unvernunft, gar die Lüge in der Idee neutraler Theorie und die objektive Wahrheit der Kritik herauszustellen. Verlogenheit liegt schon in der Idealisierung der Naturwissenschaft zur interesselosen und daher Objektivität verbürgenden Forschung, die mit ihren handfesten Ergebnissen der Gesellschaftswissenschaft Vorbild zu sein habe. Als hinge die objektive Wahrheit etwa der Krebsforschung nicht vom parteiischen Interesse an der Beseitigung der Krankheit und dem entsprechenden Erfolg ab. Als bestünde der Antrieb naturwissenschaftlichen Forschens im Allgemeinen nicht im Zweck, zum Wohle der Menschheit in natürliche Prozesse einzugreifen, die Natur also in gewissem Sinne zu kritisieren. Wobei eben dieses Wohl gesellschaftlich und damit von einer verkehrten Gesellschaft weitgehend verkehrt bestimmt wird. Indem der Positivismus nun den Begriff der Verkehrtheit zum unwissenschaftlichen, vorab normativ, also subjektiv willkürlich getroffenen Urteil erklärt, verrät er die Rationalität, der er anzuhängen meint. Spätestens seit Weber wird sie in der kastrierten Gestalt einer Zweckrationalität als Relation zwischen angemessenen Mitteln und Zwecken, die selbst prinzipiell als außerhalb der Rationalität stehend gedacht werden, affirmiert. Dagegen wendet Adorno ein, Zitat, Rationalität lässt so wenig wie die subjektive Instanz, die ihr dient, das Ich, von Selbsterhaltung einfach sich abspalten. Als Instrument der Selbsterhaltung, das der Realitätsprüfung, ist Ratio überhaupt entstanden. Ihre Allgemeinheit hat sie über ihren unmittelbaren Träger, den einzelnen Menschen hinaus, erweitert. Das emanzipierte sie von der Zufälligkeit individueller Zwecksetzung. Das sich selbst erhaltene Subjekt der Ratio ist in seiner immanenten, geistigen Allgemeinheit ein real Allgemeines, die Gesellschaft, in voller Konsequenz die Menschheit. Deren Erhaltung liegt unaufhaltsam im Sinn von Rationalität. Sie hat ihren Zweck an einer vernünftigen Einrichtung der Gesellschaft, sonst würde sie ihre eigene Bewegung autoritär stillstellen. Vernünftig ist die Menschheit eingerichtet einzig, wofern sie die vergesellschafteten Subjekte ihrer ungefesselten Potentialität nach erhält. Irrational wahnhaft dagegen wäre, dass zwar die Adäquanz von Zerstörungsmitteln an den Zweck der Zerstörung rational sein soll, der Zweck des Friedens jedoch und der Beseitigung der Antagonismen, die in Ad Calendas Graecas verhindern, irrational. Denken schlechthin oder menschliches Bewusstsein ist schon seiner gattungsgeschichtlichen Entstehung nach kritisch, zielt also auf Gewaltlosigkeit, indem es zunächst unmittelbare Naturgewalt abzuwehren trachtet, statt, was bloß ist, weil es so ist, in seiner Positivität hinzunehmen. Wie sich auch am Streit zwischen Adorno und Popper über die Bedeutung eines Begriffs nicht rein sinnlich wahrnehmbarer gesellschaftlicher Totalität für die gedankliche Durchdringung einzelner Phänomene zeigen ließe, besteht die Differenz zwischen Positivisten und Dialektikern nicht darin, dass die einen auf Empirie beharren, während die anderen von ihr abheben, sondern darin, was überhaupt als objektives Begreifen empirischer Phänomene zu gelten habe. Was der Positivismus als objektiv-rationale und unparteiisch-wertneutrale Analyse ausgibt, fußt selber auf der irrationalen und subjektiv-willkürlichen Befreiung der Zwecke von Rationalität, der Wirklichkeit von Vernunft. Die neutrale Abbildung des Bestehenden gerät ihm so unwillkürlich zur parteiischen Affirmation des Irrationalen und kann daher gar keine vernünftige Durchdringung des empirisch Gegebenen sein. Umgekehrt entspricht, was vom Positivismus als subjektives Vorurteil verunglimpft wird, dem genetischen und logischen Begriff von Rationalität selber, dem treu zu bleiben, damit Bedingung objektiver Wahrheit ist. Sucht Popper, schreibt Adorno, das Wesen von Kritik darin, dass fortschreitende Erkenntnis ihre logischen Widersprüche beseitigt, so wird sein eigenes Ideal zur Kritik an der Sache, wofern der Widerspruch seinen erkennbaren Ort in ihr hat, nicht bloß in der Erkenntnis von ihr. Ganz ähnlich argumentierte bereits Marx gegen die subjektivistische Werttheorie Baileys. Zitat: Es zeigt uns dies die Art der Kritik, die die in den widersprechenden Bestimmungen der Dinge selbst liegenden Schwierigkeiten gern als Reflexionsprodukte oder Widerstreit der Definitions wegschwatzen will. Dass das Paradox an der Wirklichkeit sich auch in Sprachparadoxen ausdrückt, die dem Common Sense widersprechen, dem What Vulgarians Mean and Believe to Talk Of, versteht sich von selbst. Die Widersprüche, die daraus hervorgehen, dass Privatarbeit sich als allgemein gesellschaftliche darstellt, liegen in der Sache, nicht in dem sprachlichen Ausdruck der Sache. Zitat Ende. Dass sich im herrschenden Bewusstsein einer verkehrten Gesellschaft auch das Verhältnis zwischen Positivismus und kritischer Theorie genau verkehrt zeigt, ist nur folgerichtig. Der frühe Horkheimer spricht dies in einer Passage aus, die sich zugleich gegen jene späteren, ausführlicher und unermüdlich von zum Beispiel Hans-Georg Backhaus und Joachim Bruhn kritisierten positivistischen Marxisten lesen lässt, die aus der Kritik der politischen Ökonomie, nach der die theoretische Wahrheit des Kapitals seine praktische Abschaffung ist, eine von der Entfaltung des Existenzialurteils scientifisch bereinigte Wissenschaft des Kapitals machen, deren Begriffe ihre Richtigkeit innertheoretisch erweisen sollen. Die angesprochene Passage Horkheimers lautet: Auch die Interessen des kritischen Denkens sind allgemein, aber nicht allgemein anerkannt. Die Begriffe, die unter ihrem Einfluss entstehen, kritisieren die Gegenwart. Die marxischen Kategorien Klasse, Ausbeutung, Mehrwert, Profit, Verelendung, Zusammenbruch sind Momente eines begrifflichen Ganzen, dessen Sinn nicht in der Reproduktion der gegenwärtigen Gesellschaft, sondern in ihrer Veränderung zum Richtigen zu suchen ist. Wenngleich die kritische Theorie nirgends willkürlich und zufällig verfährt, erscheint sie der herrschenden Urteilsweise daher subjektiv und spekulativ einseitig und nutzlos. Da sie den herrschenden Denkgewohnheiten, die zum Fortbestehen der Vergangenheit beitragen und die Geschäfte der überholten Ordnung besorgen, diesen Garanten einer parteiischen Welt zuwiderläuft, wirkt sie als parteiisch und ungerecht. Vor allem aber hat sie keine materiellen Leistungen aufzuweisen. Zitat Ende. In der zweiten Bedeutung der 11. Feuerbach-These klingt die von Hegel inspirierte Idee nach, dass die bisherige Philosophie bzw. Philosophie überhaupt aufgehoben sei, sobald sie sich erst in Form der praktisch gewordenen Gesellschaftskritik, in die sie überging, verwirklicht habe, also eingetroffen sein würde, was Hegel bereits für die Gegenwart konstatierte, dass das, was ist, auch vernünftig sei. Ihr könnt die Philosophie nicht aufheben, ohne sie zu verwirklichen, schreibt Marx und weiter. Die Waffe der Kritik kann allerdings die Kritik der Waffen nicht ersetzen. Die materielle Gewalt muss gestürzt werden durch materielle Gewalt. Allein auch die Theorie wird zur materiellen Gewalt, sobald sie die Massen ergreift. Es genügt nicht, dass der Gedanke zur Verwirklichung dränge. Die Wirklichkeit muss sich selbst zum Gedanken drängen. Wie die Philosophie im Proletariat ihre materiellen, so findet das Proletariat in der Philosophie seine geistigen Waffen. Die Philosophie kann sich nicht verwirklichen ohne die Aufhebung des Proletariats. Das Proletariat kann sich nicht aufheben ohne die Verwirklichung der Philosophie. Auch hier redet Marx keineswegs einem Primat der revolutionären Praxis gegenüber kritischer Theorie das Wort. Ebenso wenig ist der Gedanke einer Verwirklichung von Philosophie für sich problematisch. Einzig die behauptete Notwendigkeit, mit der sie sich ereignen und das Proletariat zum Träger haben werde, war, so nahe diese Vorstellung im fortschreitenden 19. Jahrhundert auch gelegen haben mag, und so sehr ihr Optimismus auch bloß der Logik politisch eingreifender Texte wie dem Kommunistischen Manifest Tribut zollt, doch von Anfang an eine unzulängliche Säkularisierung des hegelischen Gottvertrauens zu einer materialistischen Geschichtsteleologie, der eben der reale Geschichtsverlauf selber alsbald spotten sollte. Dass dies wiederum mehr gegen die Realität spricht als gegen Marx, hält Adorno im ersten Satz der negativen Dialektik fest. Philosophie, die einmal überholt schien, erhält sich am Leben, weil der Augenblick ihrer Verwirklichung versäumt ward. 1937 erfährt der marxische kategorische Imperativ durch Horkheimer daher eine erste Präzisierung, die Erfahrungen reflektiert, die Marx noch fremd waren. Die bürgerliche Gesellschaft hatte längst ihren Zenit überschritten, weste aber noch durch den Ersten Weltkrieg und über ihn hinaus davon unbeeindruckt fort. Die Revolution scheiterte im Westen, im Osten ersetzte ihr Erfolg den Feudalismus durch eine Modernisierungsdiktatur, welche die Menschen noch brutaler zum Anhängsel von Maschinen machte. Europaweit gewinnen im Süden faschistische und in Deutschland sowie im nicht-sowjetischen Osten nationalsozialistische und antisemitische Massenbewegungen an Einfluss. In dem Moment, da Horkheimer also bestimmt, dass die kritische Theorie als Ganze ein einziges entfaltetes Existenzialurteil sei, lautet eben dieses Zitat, grob formuliert, dass die Grundform der historisch gegebenen Warenwirtschaft, auf der die neuere Geschichte beruht, die inneren und äußeren Gegensätze der Epoche in sich schließt, in verschärfter Form stets auf neue Zeit dicht und nach einer Periode des Aufstiegs, der Entfaltung menschlicher Kräfte, der Emanzipation des Individuums, nach einer ungeheuren Ausbreitung der menschlichen Macht über die Natur, schließlich die weitere Entwicklung hemmt und die Menschheit einer neuen Barbarei zutreibt. Die einzelnen Denkschritte innerhalb dieser Theorie sind wenigstens der Intention nach von der gleichen Strenge wie die Deduktionen innerhalb einer fachwissenschaftlichen Theorie. Jeder ist dabei ein Moment in der Konstitution jenes umfassenden Existenzialurteils. Lässt sich die zwei Jahre später mit Adorno begonnene und 1944 vollendete Dialektik der Aufklärung noch als konkrete, ausführliche, wenn auch absichtlich fragmentarisch bleibende begriffliche Entfaltung dieses umfassenden Existenzialurteils lesen, so musste es, nachdem die Shoah in ihrem ganzen Ausmaß ins Bewusstsein drang, eine weitere Präzisierung erfahren. Was die Gegenwart kritischer Theorie historisch von Marx trennt, bringt Adorno so auf den Begriff. Zitat: Marx hat in dem berühmten Brief an Kugelmann vor dem drohenden Rückfall in die Barbarei gewarnt, der damals schon absehbar gewesen sein muss. Nichts hätte besser die Wahlverwandtschaft von Konservatismus und Revolution ausdrücken können. Diese erschien bereits Marx als Ultima Ratio, um den von ihm prognostizierten Zusammenbruch abzuwenden. Aber die Angst, die Marx nicht zuletzt wird bewogen haben, ist überholt. Der Rückfall hat stattgefunden. Nach Auschwitz und Hiroshima ihn für die Zukunft zu erwarten, hört auf den armseligen Trost, es könne immer noch schlimmer werden. Die Menschheit, die das Schlimmste ausübt und über sich ergehen lässt, ratifiziert dadurch das Schlimmste. Zitat Ende. Denken muss, um überhaupt nur annähernd redlich zu bleiben, Erfahrung und Geschichte in sich aufnehmen. Altes Beispiel ist der Aufklärer Voltaire, der als Leibnizianer der Idee von der Welt, wie sie verfasst ist, als der besten aller möglichen Welten anhing, bis ihn die Erfahrung des Erdbebens von Lissabon ins Lager der Empiristen trieb. Derart kann und darf die gegenüber solcher beschränkten Naturkatastrophe sich totalisierende gesellschaftliche Katastrophe der Vernichtung der Juden fürs Denken nicht folgenlos bleiben. Obgleich der Gedanke Adornos, dass für keinen Menschen, dem nicht das Organ der Erfahrung abgestorben ist, die Welt nach Auschwitz, das heißt die Welt, in der Auschwitz möglich war, mehr dieselbe Welt sein kann, als sie es vorher gewesen ist, obgleich dieser Gedanke also zweifellos selbst evident, ja geradezu banal anmutet, bleibt er den Verfallsformen, sowohl der bürgerlichen Philosophie, Neukantianismus, Positivismus, Konstruktivismus, Ontologie, Phänomenologie, Existenzialismus, Pragmatismus, als auch der marxistischen Kritik von den sowjetischen, phänomenologischen, existenzialistischen, strukturalistischen, poststrukturalistischen Variationen zu dem, was die Amerikaner Critical Theory nennen, bleibt dieser banale Gedanke, also allen diesen Strömungen, selbst dort, wo er bei einzelnen Repräsentanten wenigstens überhaupt durchscheint, bloß äußerlich. Allein die kritische Theorie zeichnet es deshalb aus, sich im Zentrum ihres Denkens von Auschwitz erschüttern zu lassen. Schon Horkheimer war vor Auschwitz klar, dass das Existenzialurteil, eben weil es in die Geschichte gesellschaftlicher Praxis einbezogen ist, mit eben dieser der Veränderung unterliegt. Darum heißt es nach Auschwitz bei Adorno, jetzt kommt das berühmte zu Tode zitierte Zitat, aber es muss halt rein, Hitler hat den Menschen im Stande ihrer Unfreiheit einen neuen kategorischen Imperativ aufgezwungen. Ihr Denken und Handeln so einzurichten, dass Auschwitz nicht sich wiederhole, nichts Ähnliches geschehe. Dieser Imperativ ist so widerspenstig gegen seine Begründung wie einst die Gegebenheit des Kantischen. Ihn diskursiv zu behandeln wäre Frevel. An ihm lässt leibhaft das Moment des Hinzutretenden am Sittlichen sich fühlen. Leibhaft, weil es der praktisch gewordene Abscheu vor dem unerträglichen physischen Schmerz ist, dem die Individuen ausgesetzt sind, auch nachdem Individualität als geistige Reflexionsform zu verschwinden sich anschickt. Nur im ungeschminkt materialistischen Motiv überlebt Moral. Der Gang der Geschichte nötigt das zum Materialismus, was traditionell sein unvermittelter Gegensatz war, die Metaphysik. Selbst dies weitgefasste Verständnis von Metaphysik, dass diesen Imperativ wie jede Moral des Du sollst, als über die bloße Faktizität hinausweisendes Prinzip zunächst in ihre Nähe rückt, lässt also Metaphysisches notgedrungen in ein materielles Dasein schlüpfen, dem selbst nichts Metaphysisches mehr anhaftet. Denn das Hinzutretende liegt als Rechtfertigung bzw. konstitutives Moment der Moralphilosophie gerade jenseits der Ratio, des reinen Gedankens, ohne damit auf Irrationales oder irgend Übersinnliches zu verweisen. Im Gegenteil meint das Außerlogische, die leibhafte, physische Realität, wie Adorno in Anlehnung an Brecht sagt, des quälbaren Körpers. Eine Gesellschaft, die Auschwitz hervorbrachte und der die Möglichkeit zur Wiederholung innewohnt, kann weder als die beste aller bisher gewesenen affirmiert werden, wie es der Positivismus tut, noch im Glauben an einen höheren transzendenten Sinn gerechtfertigt oder zurückgewiesen werden, wie es die Metaphysik tut. Zugleich bedeutet der neue Imperativ aber auch eine selbstkritische Erneuerung des Materialismus selber, die von der Ergänzung bis zur endgültigen Verabschiedung bestimmter marxischer Positionen reicht. Das und die sich daraus ergebenden zentralen Widersprüche zum Traditionsmarxismus und anderen linken Ideologien wäre dann Thema des folgenden Kapitels Denken und Handeln nach Auschwitz. Aber ich belasse es jetzt nochmal und danke sehr fürs Zuhören.